Einer der beiden ist ein ziemlich erfolgreicher Finanzjournalist, seit Jahren dabei, diverse Kanäle mit aufgebaut, mittlerweile sein eigenes Standbein aufgebaut, im Zusammenspiel mit Sebastian Hell. Sebastian schon seit Jahren selber an der Börse, von Gold über ETFs, Immobilien, alles transparent. Heute leider mit mir, nicht mit Lars Eriksen. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch Zeit genommen
Sehr
habt.
gerne.
Weiß ich sehr zu schätzen.
Ja,
Sehr, sehr
danke für die
gerne.
Einladung.
Sehr gern. Wie ist es denn für euch? Wir hatten es im Vorgespräch schon, wenn ihr hier auf so einem Börsen- oder Anlegertag sind, dann kommen die Leute auf euch zu und ihr habt gesagt, ihr nehmt ein bisschen Stress wahr bei den Menschen. Was denkt ihr, woran liegt es und wie reagiert ihr darauf?
Also, der Stress ist natürlich durch die aktuelle geopolitische Lage zu erklären. Also, ich muss auch sagen, der Anlegertag hat immer gutes Timing. Wir waren letztes Jahr da, da waren Trumps Zölle. Das heißt, die Börsen sind abgerauscht, viele hatten Sorge, geht das weiter? Haben wir weitere Einbrüche? Was mache ich mit meinem Geld? Jetzt haben wir Krieg im Iran. Das heißt, die Leute haben Sorge, legt sich das schnell? Das ist so die Hoffnung der Märkte. Oder zieht sich das länger hin und bekommen wir wirklich einen wirtschaftlichen Abschwung? Und das sind so die Themen, wo die meisten gerade beschäftigen. Und wo wir halt einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wer langfristig Geld anlegt, das sollte man einfach alles aussitzen und wenn man Geld hat, bei Rücksetzern auch mal nachkaufen. Aber wenn man sich mal so einen Chart anschaut von Aktien über Jahrzehnte, egal was war, an Konflikten, an Kriegen, die Börsen sind wieder gekommen. Also deswegen, wir versuchen dadurch Besonnenheit und Coolness ein bisschen zu beruhigen. Also das ist zumindest mein Ansatz.
Ja, absolut. Sebastian hat es gesagt. Also es gibt ja den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Mittlerweile haben sie möglicherweise ein bisschen längere Beine. Und trotzdem wird das in ein paar Jahren einfach nur eine kleine Delle sein, eine kleine Episode. Und selbst wenn wir jetzt in eine größere Korrektur hineinlaufen, dann ja, bin ich trotzdem bullish auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre. Diverse Assetklassen, insbesondere auch Gold und Silber, werden weiter gut performen. Rohstoffe werden aus meiner Sicht gute Aussichten haben, gut zu performen. Energie generell wird wahrscheinlich sehr gut performen und höchstwahrscheinlich auch Krypto. Also bedeutet, ja, eigentlich stehen uns goldene Jahre bevor.
Performt
Auch
sollte
wenn
das
sich das,
nicht.
auch du vielleicht. Dein Punkt. Nein, Spaß.
Jetzt seid ihr zwei ja ziemlich tief in der Materie drin. Muss man denn so tief drin sein, dass man erfolgreich langfristig anlegen kann? Wie seht
Nein.
ihr das?
Also ich bringe mal das Beispiel meiner Freundin. Hallo Schatzi. Sie interessiert sich gar nicht für Börse und auch nicht für Wirtschaft. Sie hat aber die innere Erkenntnis schon lange gewonnen, dass ich sage, sie weiß, sie muss was für die Geldanlage tun und das auch langfristig. Das heißt, wenn du einmal dich ein bisschen beschäftigst und sagst, ich mache mir ein breites Portfolio und ich gehe jetzt mal zu ETFs, ein MSCI World rein und vielleicht Schwellenländer rein. Man kann auch ein bisschen breiter bauen. Und dann sagt, okay, ich habe aber nicht das Interesse, wie jetzt wir Nerds, dass ich mich mit amerikanischen Verbraucherzahlen beschäftige oder mit dem chinesischen Wirtschaftswachstum, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das kann man machen, wenn man Lust hat. Aber wichtig ist eigentlich nur, dass man versteht, langfristige Geldanlage mit Aktien ist wichtig. Ich mache einen Sparplan und lasse die Sache laufen. Also man kommt ans Ziel, aber man muss halt anfangen. Man muss was machen. Wie weit man sich dann mit Börse beschäftigt, da muss man halt gucken, hat man da überhaupt ein Interesse oder sage ich, ich habe auch anderes im Leben zu tun. Für mich ist das alles, aber das muss jeder machen, wie er möchte.
Ja, Lars, den du ja heute vertrittst, sagt immer, es gibt zwei Disziplinen. Also einerseits die Pflichtveranstaltung, eben den ETF-Sparplan durchlaufen lassen. Das hat auch weniger was mit Verstehen zu tun, sondern halt einfach mit der Disziplin und der Regelmäßigkeit. Also einfach verstanden zu haben, selbst wenn der ETF jetzt ins Minus rutscht, ja, dann einfach weiter dranbleiben und möglicherweise sogar das Ding dann noch erhöhen, weil in the long run, und das ist ja auch das, worum es geht, in the long run wird sich das auszahlen. Und dann gibt es die zweite Disziplin, das ist die Kür. Also das heißt, das, was Sebastian angesprochen hat, sich, wenn man ein bisschen aktiver mit Einzelaktien oder halt auch vielleicht mit Krypto oder anderen Assets noch unterwegs sein möchte und dort auch mal temporär einfach Chancen heben möchte, dann kann man halt diese Disziplin, das aktive Anlegen, dann natürlich noch mit reingeben. Aber das Wichtigste ist erstmal die breit gestreute Basis zu haben, das Core-Portfolio, das ist das Allerwichtigste. Und der Rest ist halt, ja, Beiwerk und maximal nice to have.
Das finde ich bei euch ganz spannend. Ihr habt ja alle verschiedene Ansätze, ETF, Sparplan langfristig laufen lassen. Und bei dir habe ich immer so im Kopf Edelmetalle, Gold. Lars ist im Bereich Trading ziemlich gut. Habt ihr Streit dann, wenn ihr Aufnahmen habt, oder schätzt ihr das wert, die andere Meinung von dem zu haben, und zieht ihr euch da immer so ein bisschen Nuggets raus?
Also Streit haben wir nie. Wir möchten auch bei uns im Podcast bei der Trip eigentlich auch zeigen, dass man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Und Timo und ich sind bei einigen auch oft mal unterschiedlicher Meinung. Aber dann diskutieren wir halt. Aber wir gehen trotzdem danach zusammen einen Wein trinken und sind nicht irgendwo im Streit. Und genauso ist es auch mit Lars. Das heißt, das ist eigentlich die verschiedenen Standpunkte auszutauschen, um zum einen deine Meinung kritisch zu hinterfragen. Vielleicht muss man die auch mal ändern oder anpassen. Aber auch mit anderen in den Diskurs zu gehen. Und das ist eigentlich die verschiedenen Disziplinen, die wir mitbringen. Das ist so das Bereichernde, wenn wir ein Thema beackern, weil du halt verschiedene Sichtweisen hast. Also Streit würde ich nicht nehmen, sondern Förderung der Diskussionskultur versuchen wir neben Finanzbildung.
Ja, absolut. Also wir sind auch oftmals gar nicht so weit auseinander. Also in puncto Geldanlage würde ich sogar sagen, dass das oftmals Nuancen sind. Natürlich hat jeder mal auf eine bestimmte Aktie oder auf einen bestimmten ETF einen anderen Blick. Und der eine ist mal bullisch, der andere ist mal bärisch. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir Geld anlegen, da sind wir gar nicht so weit weg.
Wie kam dieses Dreiergespann zustande? Wer hat wen angesprochen und wie kam es, dass ihr sagt, hey, wir machen das zusammen?
Die haben sich halt an meinen Fame hinten dran gehängt und ist ja billig, genau.
Ja, wir sind Drittbrettfahrer, auf dem Bounces-Ticket.
Ja, genau. Ein Spaß. Ja, wie kam das eigentlich? Also ich war ja bei Extra ETF, ich war dort Chefredakteur und ich habe dort eine Doku gemacht, Deutschland, deine Finfluencer. Und da war unter anderem auch Lars mit dabei. Mhm. Und ich im Zuge dessen ist halt das Team rund um Lars und Sebastian nochmal, also ich kannte auf jeden Fall Lars, Sebastian noch nicht, dann auf mich zugekommen und hat mir halt wirklich ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Also hey, du kannst deinen eigenen YouTube-Kanal machen mit deinen eigenen Gästen, mit deinem eigenen Branding. Keiner redet dir rein, du hast maximale Freiheit und ja, hättest du nicht Lust. Und dann habe ich ehrlicherweise schon auch ein bisschen gerungen mit mir. Und dann habe ich halt gedacht, also das ist so eine vielleicht Once-in-a-Lifetime-Chance. Und dann habe ich das ergriffen und wir haben uns in den Meetings zusammen immer sehr gut verstanden. Also da war irgendwie sofort so eine Buddy-Dynamik irgendwie. Und das dann wiederum hat dem Markus, das ist quasi jemand bei uns im Hintergrund, also quasi so ein bisschen also so eine Firma. Und der Markus ist der Geschäftsführer, der halt gesagt, eigentlich ist das so cool, was ihr da zu dritt macht, diese Meetings. Es ist irgendwie fundiert und trotzdem ist da aber auch Humor mit dabei. Und irgendwie, ich höre es mir gerne an. Und ich glaube, wenn es mir so geht, also aus Markus' Sicht jetzt gesprochen, dann geht es auch vielen anderen so. Ja, und das hat sich dann, also Markus hat einen ganz guten Riecher.
Ja, wir haben dann einfach mal angefangen und haben gesagt, wir gucken mal, ob das jemand interessiert. Weil du kriegst ja auf Social Media schnell direktes Feedback. Und dann sind wir mit dem ersten Folge, glaube ich, gleich in die Top 10 eingestiegen, der Wirtschaftscharts. Und dann hat sich das Format immer weiter entwickelt. Und
genau.
Über 50.000 Hörer pro Woche, wenn ich nicht falsch informiert bin.
Genau.
Stark, Respekt. Also eine richtige Erfolgsstory. Habt ihr aber auch mal so Flops erlebt, eine Bauchlandung gemacht im Thema Investieren? Und falls ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Also Flops ganz am Anfang. Ich habe das angefangen so mit 15, 16, damals Dotcom-Blase. Hab dann da ein bisschen gedattelt, damals natürlich nicht mit eigenem Depot, und hab dann auch viel gezockt mit asiatischen Aktien und irgendwelchen Rohstoffwerten. Und da habe ich an die Stories geglaubt, weil jeder erzählt ja, wie toll eine Aktie ist, wie toll die Story ist. Maximales Risiko, und natürlich habe ich damals die Kohle versenkt. Es war jetzt rückblickend nicht so schlimm, weil du halt mit 18, 19, 20 auch nicht so viel Geld hast, dass du dich ruinieren kannst fürs Leben. Und das waren schon anfangs wichtige Lektionen für mich. Und so bin ich dann aber dazu gekommen, habe gesagt, naja, aber wie verdient man denn langfristig Geld an der Börse? Also gerade durch breite Streuung und eben nicht durch das hektische, schnelle Rein und Raus. Aber ich habe da schon viele Tiefschläge bekommen, gerade am Anfang. Ich habe schon viele Krisen mitgemacht, also auch Dotcom, große Finanzkrise. Das gehört einfach dazu. Und ich würde sagen, umgehen, man sollte sich Leute suchen, da versuchen Timo, ich und Lars auch voranzugehen, wo wir unsere Erfahrung vermitteln. Aber dann wird das einfach, indem man solche Phasen durchmacht, bekommt man halt auch ein dickeres Fell und kann dann irgendwann sagen, ja, was wir jetzt im Irankrieg sehen, hatten wir ähnlich wieder bei den Zöllen, hatten wir ähnlich bei Corona. Also dabei bleiben und gleichzeitig aber die eigenen Schwächen kennen, dass man weiß, es gehört dazu, dass man emotional wird. Da geht es um Geld und Geld, das hat verarbeitet wurde oder erarbeitet wurde. Aber die Zeit bringt dann einfach die Gelassenheit mit, sage ich mal. Und das versuchen wir weiterzugeben und sagen, es wird auch wieder gute Tage geben. Wie Timo sagt, wenn wir jetzt in 5 Jahren nochmal reden, ich bin sicher, da war das nicht erkennbare Rücksetzer in den Märkten wahrscheinlich, was wir gerade durchmachen.
Vielleicht anschließend daran, glaubst du, dass man diese Fehler selber machen muss, dass man die heiße Herdplatte anlangen muss? Oder reicht es, wenn ich jetzt so einen Top-Bildungskanal habe wie dich, wie euch, ja, und ich ziehe mir das rein und weiß in der Theorie eigentlich, was ich machen muss? Oder muss ich mal ranlangen?
Ja, ehrlicherweise, ich glaube, man muss ranlangen. Also das kann dir keiner beibringen irgendwie. Das kannst du dann nur theoretisch verstehen. Also du wirst sowieso in deinem, das sind ja, vielleicht machst du wirklich Fehler in dem Sinne, dass du halt mal, was weiß ich, irgendwas kaufst, was du nicht so richtig verstehst und dann ist irgendwie das Geld weg. Ist mir auch schon passiert. Also gehört dazu am Anfang. Aber halt diese Verlusterfahrung, also dass mal was ins Minus geht und so. Das ist eine Erfahrung, die wirst du, also A, wirst du die eh machen, ja, in deinem Börsenleben. Und B, brauchst du diese Erfahrung auch, weil nur dadurch kannst du letztendlich auch wachsen. Also das ist ja auch dieses Konzept von der Antifragilität von dem Nicolas Nassim Taleb. Genau, also das heißt, diesen Schmerz dann erstmal irgendwie auch zu spüren, das auszuhalten, das macht dich sozusagen dann besser, härter und im nächsten Bärenmarkt dann auch gelassener.
Wie seht ihr die Lage in Deutschland? Ist finanzielle Bildung gut? Wird das gut unterrichtet an den Schulen? Ist es überhaupt die Aufgabe der Schule oder seht ihr das vielleicht auch als Aufgabe von euch? Ist das eure Mission auch, das nach vorne zu bringen?
Also ich habe da eine klare Meinung. Ich bin selber Lehrerkind und meine Eltern sind jetzt überhaupt nicht aktienaffin. Also mir wurde das auch nie in die Wiege gelegt. Und in der Schule am Gymnasium, das Einzige war, die Sparkasse hat mal eingeladen, es gab Butterbrezen und dann haben sie dir ein Konto vorgestellt. Also ist jetzt auch ein Stück her, aber ich muss sagen, ich finde schon, es gehört in die Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob du das über ein Jahr lang unterrichten musst, aber man kann ja auch mal einen Crashkurs machen, einen Tag, zwei Tage, man lädt Leute ein, lädt uns ein, ich will mich jetzt gar nicht davor drängen oder sonst Leute, einfach um die Begeisterung zu bringen. Aber ansonsten, wir gehen da gerne mit gutem Beispiel voran und versuchen da auch Aufklärung in Deutschland zu machen, zu tätigen. Und ich muss sagen, wir hatten ja jetzt am Freitag auch das Altersvorsorgedepot, was jetzt durch ist, ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist noch viel zu tun in Deutschland, aber das Bewusstsein steigt für Aktien. Und sind wir ehrlich, wir brauchen es auch. Die langfristige Geldanlage, um die Rentenlücke zu schließen, ist das A und O. Weil wir sind noch in einem Alter, wir werden Rente bekommen, aber das wird nicht statisch ausreichen. Also wir versuchen da unser Bestes zu geben, aber Unterstützung der Schulen wäre definitiv auch gut.
Wie siehst du das Thema als jemand, der diese Doku Deutschland deine Finfluencer so vorangebracht hat?
Ja, also ich bin nicht 100%ig entschieden. Also klar, dass wir mehr Bildung, mehr Finanzbildung brauchen. Ich glaube aber, es ist auch ein ganz okayer Markt mittlerweile da entstanden. Jetzt zum Beispiel über Finfluencer müssen aber nicht nur Finfluencer sein. Ich glaube, dass jetzt halt auch immer mehr Branchenvertreter dazu übergehen, irgendwie zu verstehen, okay, hey, wir sollten eigentlich mehr Content machen, der den Leuten weiterhilft und sie aufschlaut, also Grundlagenwissen vermitteln. Und ich finde, dass das in der Breite ganz gut stattfindet. Mhm. Und insofern bin ich nicht 100%ig entschieden, ob das unbedingt auch ein Pflichtfach in der Schule sein muss. Aber klar, also ich glaube so zumindest mal ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwie, dass das Fach Finanzen mitgemacht zu haben, wird mit Sicherheit nicht schaden, ja.
Mir hat es immer total Mut gemacht, wenn ich Finfluencer online gesehen habe, die ihr Depot irgendwie auch öffentlich zeigen und ganz transparent sind. Jetzt machst du das ja auch. Hast du da nicht irgendwie Angst, dass du vielleicht falsch handelst und dann nämlich die Leute nicht mehr als Experte wahr? Oder bist du so überzeugt von dir oder sagst, es gehört dazu, diese Transparenz?
Überzeugt von mir bin ich gar nicht, sondern ich weiß, was funktioniert und ich zeige das gerne. Auch mit allen Höhen und Tiefen und mit Fehlern. Und was ich eigentlich mache, ist so auch Anti-Social Media. Weil auf Social Media hast du ja viele Lifestyle und Chat und Lamborghini und was weiß ich für einen Scheiß und alles. Und ich spreche auch drüber, wie jetzt in der aktuellen Börsenphase, wo ich seit im ETF und Aktiendepot auf 100.000 Euro Buchverlust hinten liege, verglichen mit Anfang des Monats. Das ist so, das gehört dazu. Und ich finde eher, dass diese Offenheit und die Transparenz, darüber zu sprechen, was ja eh alle sehen. Also jeder sieht im Depot, wie er Verluste gemacht hat. Bringt es ja nichts, wenn du dich als großen Samba nur hinstellst und sagst, aber ich mache nur Gewinne, sondern das ist einfach, so funktioniert Börse. Das sind die Gewinne, aber auch die Verluste. Aber wenn ich weiß, um meine eigenen psychologischen Fallen, und wenn ich weiß, dass man Angst bekommt, dass es aber normal ist, dass das jeder hat und dass es langfristig funktioniert, dann versuche ich dadurch einfach zu zeigen, was ich mache, gehe mit gutem Beispiel voraus und vielleicht können andere dann davon profitieren. Also das ist so der Ansatz. Mir geht es ja gar nicht um Selbstdarstellung, sondern einfach zu zeigen, das ist eben so an der Börse. So funktioniert's. Wer das nicht macht, dann ist vielleicht Börse nicht für jemand was, aber es gibt keinen, ich mache jeden Tag Gewinne und diese ganzen Sachen. Das ist da eher Finger weg.
Vielleicht abschließend von dir, Timo. Warum lohnt es sich für einen Privatanleger, mal auf so einen Börsen- oder Anlegertag zu kommen? Was kann man hier mitnehmen für sich? Und warum sollte man vielleicht mal vorbeikommen?
Also, ich denke, wir können ja Sebastian Hell treffen hier in München oder dich. Und genau, also allein deswegen lohnt es sich. Nein, Spaß beiseite. Also, das ist dann, also A ist das, glaube ich, entsteht vielleicht schon irgendwie auch ein Gemeinschaftsgefühl, dass man also auch sieht, man ist nicht alleine, sondern da gibt es irgendwie auch tatsächlich reale Menschen, die sich ebenfalls für ihr Geld, für ihre Geldanlage interessieren. Also das heißt, es stiftet irgendwie Gemeinschaft. B, kann man tatsächlich, also glaube ich, sehr gute Vorträge hören, auch von durchaus bekannten Leuten. Also heute war ja, Heiko Thieme war ja auch hier, Robert Halver hat einen Vortrag gehalten. Also das heißt, genau, denen begegnet man dann vielleicht auch mal persönlich und freut sich dann vielleicht auch, irgendwie mal einem Halver die Hand zu schütteln oder einem Hell. Und
oder einem Bautzus.
Oder einem Bautzus. Und ja, nee, also
ansonsten. Der Austausch eigentlich.
Ja, genau.
Das Gefühl, weil du siehst ja, wie sich dann auch so Grüppchen bilden und alle sitzen halt im gleichen Boot, alle haben die gleichen Sorgen, alle haben die gleichen Probleme. Und vielleicht hilft der Austausch ja, dass man eine dumme Entscheidung weniger macht. Damit meine ich jetzt langfristig zu verkaufen, weil das wäre halt der größte Fehler. Sondern wenn ich gute Aktien habe, langfristig dabei bleiben. Und vielleicht ist dieses Mut zu sprechen, hier Präsenz ist natürlich nochmal anders als in Social Media, wenn ich ein Video anschaue. Also finde, das lohnt sich durchaus. Und du kriegst halt viel Content kostenlos hier, muss man ja auch sagen. Also
schönes Schlusswort. Das war Sebastian Hell und Timo Bautzus. Links findet ihr unten. Männer, vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne.
Sehr gefreut, war mir eine Ehre.
Gerne wieder.
Danke. Ja.